Herzgeschichten.
Herzlich willkommen zu euren Herzgeschichten, hier wieder mit Markus von Herzblut Audio.
Und Harry von Bini Sound. Markus, servus.
Ja, Harry, wir haben Halbzeit.
Ah, ist schon soweit.
Ja, ungefähr, ne? So. Also auf jeden Fall haben wir das Thema, wo wir jetzt lange drauf hingearbeitet haben. K wie Kompressor. Ja. Wie Weihnachten heute.
Wie Weihnachten, stimmt, ja, so ein bisschen. Ah, ich darf heute den Kompressor auspacken, ja. Der lag bei mir unterm Baum.
Ich muss ja dazu sagen, ich wollte es ja schon bei C machen. Können wir bitte? Aber Harry hat gesagt, das kommt erst bei K.
Jo.
Insofern, ja, was haben wir heute vor? Gib uns mal einen kleinen Rundown.
Okay, unser Rundown. Wir erklären heute die zwei Familien von Kompressoren, dann die Kompressortypen, die so gängig sind, und zum Schluss die Regelmechanismen und Regelknöpfe eines Kompressors.
Ja, dann fang du doch mal an und sag uns erstmal die beiden Familien, die gegeneinander stehen.
Okay, das ist der klassische Breitbandkompressor, den wir alle meistens wahrscheinlich im Studio kennen und benutzen. Das bedeutet, dass das gesamte Signal vom Kompressor beeinflusst wird. Mhm. Multibandkompressoren sind mehrere Kompressoren in einem, die dann auf den unterschiedlichen Frequenzbereiche im Signal Einfluss nehmen können. Gibt es in mehreren Ausführungen, manchmal 3-Band, manchmal 4-Band, manchmal 5-Band oder sogar 6-Band. Je nachdem, welcher Anbieter, welches Plugin und so weiter.
Das, was du jetzt gesagt hast, könnte man so abtippen und 1:1 bei Wikipedia einfügen. Das hast du sehr schön gesagt.
Danke, ich habe mich bemüht.
Ja, gibst du hast die ganze Woche auswendig gelernt.
Jeden Tag 4 Stunden
saß ich dort. Gestern Abend vorm Schlafengehen noch schnell. Was muss ich sagen? Ja, genau. Typen gibt es ja auch viele. Ich werf mal den ersten, ja, ich nenne mal den gängigsten, fange ich mal an, den Fettkompressor. Klassischer 1176.
Genau. Nichts hinzuzufügen. FET für Feldeffekt-Transient. Ah, Quatsch. Transistor, Entschuldigung. Nochmal. Feldeffekt-Transistor.
Ja.
Die Besonderheit an so einem Fettkompressor ist, dass die Regelzeiten für die Attack und die Release, die wir nachher dann noch erklären, sehr, sehr schnell sind.
Ja, sehr, sehr schnell ist noch untertrieben, ne?
Ja. Aber ja, im Verhältnis zu anderen ist es einfach sehr, sehr schnell.
Ja.
Ja. Genau. Wir sind da meistens im Mikrosekundenbereich.
Was hast du noch für einen Kompressor? Für einen Typ?
Naja, dann gibt es den klassischen VCA-Kompressor. Mhm. Der wahrscheinlich auch sehr verbreitet ist, der auch der, wie soll man sagen, vielleicht flexibelste in Anführungsstrichen ist, weil der sich durch sowohl eine sehr hohe Transparenz als auch einer hohen oder weiten Bedienbarkeit ausmacht, also von sehr langsam bis sehr schnell in der Kompression. Und was da zum Beispiel als Typ wäre, wäre so der ganz klassische API 2500 zum Beispiel oder auch die DBX 160. Kompressoren, das sind alles VCA-Kompressoren. VCA steht für Voltage Controlled Amplifier.
VCA ist auch der interne beim SSL-Channel, ne?
Ist auch ein VCA-Kompressor, ja. Genau. Zum Beispiel.
Dann nehme ich den nächsten, den Opto-Kompressor, den LA2A.
Wunderbar.
Mit denen wir beide ja. Naja, Kriegsfuß nicht, aber wir haben ihn fast nie in unserer Bedienung drin, ne? So? Selten.
Selten, ja. Also ich zumindest. Ich kann ja nur von mir sprechen. Ich benutze ihn selten. Ja. Auf Toms finde ich ihn ganz schick, muss ich sagen, inzwischen.
Auf Toms? Ach so.
Auf Toms finde ich ihn ganz schick. Oder auf Tombus sozusagen. Auf dem Tombus finde ich ihn ganz schick.
Um den Kessel ein bisschen hochzuholen, oder?
Ja, er macht es einfach ein bisschen fetter. So, das finde ich schon ganz geil. Also wenn man da so den nur dippen lässt, dass die Nadel sich kaum bewegt, macht es schon einen schönen Sound. So, sagen wir es mal so.
Man kann ja auch auf jeden Fall dazu sagen, der LA2A ist auf jeden Fall der Kompressor mit den wenigsten Knöpfen überhaupt. Oder?
Ja, zumindest ja. Einer, der LA3A, sein kleiner Bruder sozusagen, der einfach nur ohne Röhren funktioniert, hat ja auch nur so.
Ja, okay,
Knöpfe.
Ja.
Genau. Aber du hast recht, der hat eigentlich nur 2 Knöpfe. Und ein Kippschalter. Ja.
Und ein Stecker. Was hast du noch?
Genau, also Opto ist natürlich, steht natürlich, das muss ja irgendwas mit Licht oder Optik zu tun haben. Der wird einfach über eine Fotozelle geregelt. Drum Opto. Und ist natürlich relativ langsam.
Ja.
Genau. Und gutmütig. Sagt man ihnen nach.
Verzeiht was, ja.
Jo, dann fällt dir noch was ein? Weil sonst mache ich weiter. Es gibt dann noch den Varimu-Kompressor. Unter anderem zum Beispiel der Fairchild ist ein Varimu. Oder von Manley gibt es auch den Varimu-Kompressor. Mhm. Ja, und dann bleibt eigentlich nur noch eins übrig. Was ich vorher nämlich erzählt habe.
Der Multiband.
Der Multiband, genau. Ja. Da wäre so, wenn man in die Plug-in-Welt schaut, zum Beispiel ganz klassisch Waves C4, C6, LinMB von UAD, Precision Multiband, dann, wie heißt der von?
ProMB.
ProMB,
Pro
genau.
ProMB,
ja. Und so Sachen, das wäre alles Plug-in-based.
Wobei ich ja mittlerweile auch den SSL-Multiband lieben gelernt habe, also der ist schon echt auch super. Der ist ja nur Dreiband, aber
macht ja nichts. Und wenn man in die Hardware-Kiste gucken möchte, dann wäre zum Beispiel eine Möglichkeit TubeTech SMC2B. Ich finde es echt schwierig. SMC2B.
Ja.
Wäre, ist auch, allerdings auch nur ein Dreiband Multiband.
Und du hast ja auch bis auf den, ich sag mal, Ella, bis auf den Opto, hast du alle auch in Hardware vorrätig, ne? Also, ja, doch. Ja.
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 Ich überlege gerade, ja. Genau.
Mehrere Fettkompressoren.
Ja, inzwischen mehrere.
Ja.
Stimmt.
Ja, und was unterscheidet die jetzt? Jetzt gibt es ja, wenn wir jetzt zu den Einstellungsmöglichkeiten kommen, das wissen wir dann ja auch noch, wenn man ganz am Anfang seiner Tontechnik ist und man endlich darüber lernt, dass es ein Threshold gibt und du gehst dann lädst dir dann endlich den CLA 76 von Waves runter, dann ist da kein Threshold.
Ja, stimmt.
Ja, das der Unterschied eben dazu, dass der CLA nicht, der 1176 quasi ein, ja, ist das ein festgesetzter Threshold, den man dann mit einem Input überschreitet? Oder variiert der Threshold auch? Na, kann ja nicht, ne?
Nee, der hat einen festgelegten Threshold und durch den Input überschreitest du den, je nachdem, wie du viel überschreitest, komprimiert das dir dann.
Ja.
Genau.
Und mit dem Output, das ist dann quasi die, ja, die Gain Reduction, womit man dann wieder aufholt oder zurückregelt.
Genau, ausgleicht. Die Gain Reduction, die man ansteuert, wieder ausgleicht, dass man vorne und hinten eigentlich denselben Signalpegel wieder hat.
Mhm.
Genau.
Ja, die grundsätzliche Bedienung von denen, hattest du ja mal so schön gesagt, das kann man alles so schön mit so W-Fragen. Womit fängt man beim Kompressor an? Also ich finde
würde jetzt mal sagen, ich weiß nicht, ob man es so kann, aber das wäre halt meine Überlegung mal gewesen, dass man halt mal sagt, weil jetzt bist du ja schon in so einen Spezialfall eingetaucht beim 1176, der ja tatsächlich viele von diesen Knöpfen, die wir jetzt gerade vielleicht auch erzählen, zumindest einen dieser Knöpfe nicht hat.
Ja, wir nehmen erstmal das klassische Modell.
Genau, also wenn du einen ganz klassischen, nehmen wir mal deinen DAW-eigenen Kompressor, du machst jetzt dein Logic auf und machst deinen Kompressor auf oder auch von Cubase, egal, einfach den Stock-Kompressor, dann findest du meistens 4 bis 5 Knöpfe oder Bezeichnungen.
Ja.
Und zwar, es geht meistens los mit dem Threshold, auf Deutsch auch Schwellwert. Den kannst du einstellen und mit dem sagst du sozusagen, ab wann mein Kompressor anfängt zu arbeiten.
Ja.
So. Ja, also ist das Signal zu laut, übersteigt es den Schwellwert, dann fängt der Kompressor mal an zu arbeiten.
Ja.
Das nächste,
also dazu zur Erklärung, ist dein Signal, sagen wir mal die Signalspitzen, der Peakwert bei minus 10 dB und dein Kompressor ist aber eingestellt auf, sagen wir, minus 5, wird er nicht reagieren, weil das Signal diesen Wert nicht überschreitet.
Ja, zu leise ist.
Ja,
quasi.
Genau. Da legt er sich also schlafen.
Andersrum ist es natürlich, hast du ihn jetzt bei minus 10 eingestellt und dein Signal kommt bei minus 5 im Peak, dann fängt er natürlich sehr wohl an zu. Mhm.
Aber dann ist er 5 dB drüber und dann fragt er nach, was soll ich damit machen?
Und dann, genau, dann, oh, ich muss jetzt arbeiten, weil zu laut. Man muss ja dazu vielleicht noch eins vorweg sagen, was macht ein Kompressor ganz klassisch? Er macht erstmal was leiser. Mhm. Das ist auch so ein bisschen manchmal vielleicht, ich sage jetzt mal, Missverständnis oder verständlich, aber grundsätzlich macht er Sachen erstmal leiser.
Ja, eigentlich also ist er ein automatisierter Fader.
Exakt, ja. Genau. Der reagiert, oh, zu laut, jetzt mache ich es leiser.
Ja.
Genau. Dann ist es das nächste Rädchen, das man drehen kann, ist das Verhältnis, nämlich die Ratio oder Ratio auch genannt. Und das wird immer in einem Verhältnis angegeben. Zum Beispiel 2 zu 1, 4 zu 1, 12 zu 1, 20 zu 1 oder unendlich zu 1, je nachdem. Und dann natürlich auch viele Möglichkeiten dazwischen, 1,5 zu 1 oder 3 zu 1 und so, was es alles gibt. Je nach Anbieter, Plugin und solchen Sachen. Und mit der Ratio sagst du einfach, wie viel soll ich denn komprimieren? Ja, also jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt eine Ratio von 2 zu 1 hast, dann ist es, wenn der Threshold um 2 dB überschritten wird, dann kommt am Ende wieder nur 1 dB raus. Mhm. Also du verlierst auf der Strecke, oder? 1 dB. Mhm. Oder es wird 1 dB komprimiert oder 1 dB leiser gemacht, wie auch immer.
Ja.
Ja, 2 rein, 1 raus. Also wirst du die Hälfte leiser. Mal. Mhm. So könnte man es ja auch ausdrücken.
Ja.
Oder wenn du 4 zu 1 hast, dann kommt vorne 4 rein, hinten 1 raus. Also verlierst du ein Dreiviertel sozusagen Lautstärke.
Ja.
So kann man sich die Ratio, also es ist ein Verhältnis. Es gibt aber bei manchen Kompressoren, wie zum Beispiel beim DBX 160A, dort gibt es einen Sonderfall, da kannst du das auch umdrehen. Dann hast du quasi 4 zu 1. Das heißt, beim Überschreiten des Schwellwerts macht er es lauter.
Ach so. Also Expander so ein bisschen.
So, genau, so ein bisschen. Mhm. Genau. Aber bleiben wir mal bei den klassischen Fällen. Grundsätzlich nochmal, ein Kompressor macht Sachen leiser. Mhm. In einem Verhältnis. Wie gesagt, 2 zu 1 ist, er macht es halb so laut. Oder hinten kommt die Hälfte raus, bei 4 zu 1 kommt nur noch ein Viertel raus.
Genau, jetzt kann man ja schon zusammenfassen, wenn man als erstes den Threshold einstellt und die Ratio ist aber noch auf 1 zu 1, dann passiert gar nichts.
Genau.
Also die beiden müssen schon zusammenarbeiten.
Genau. So, das nächste ist dann, jetzt weiß der Kompressor, okay, ich muss hier irgendwas komprimieren in einem Verhältnis. Mhm. Allerdings, was er noch nicht weiß, ist, wie schnell muss ich denn reagieren? Hat das Zeit? Oder muss ich das sofort runterdrehen, sozusagen? Und das macht man mit dem Attack-Regler. Ja. Mhm. Wie schnell reagiert mein Kompressor auf das Überschreiten des Thresholds? Und das ist ein bisschen abhängig natürlich von was für einem Signal man ausgeht oder
was man erreichen will,
Instrument,
ne?
Ja, und auch eine Art von Instrument. Möchte ich was erhalten? Möchte ich nichts erhalten? Möchte ich es total kontrollieren? Und so weiter. Mhm. Und das kann auch mal sein, dass man das ziemlich schnell machen muss oder auch manchmal langsam. Also wenn du jetzt zum Beispiel Schlaginstrumente hast, ja, wie jetzt eine Snare Drum, Bass Drum oder so, dann denke ich, ist so 20 Millisekunden, mal um so einen Wert mal zu sagen, ein ganz guter Anfangspunkt, um die Attack einzustellen. Mhm. Ja, weil wichtig ist, wenn man beim Schlaginstrument die Attack zu schnell einstellt, dann quetscht er uns den Anschlag von unserem Schlaginstrument weg und dann verliert man den Druck und auch die Artikulation schon fast, könnte man sagen. Jetzt ist es aber wiederum, wenn du einen Slap-Bass hast, wenn man also mit dem Daumen auf die Seite schlägt und zupft, dass das sehr schnelle Sachen sind, die auch sehr Pegelspitzen hervorrufen, die muss man natürlich im Griff haben. Das heißt, hier muss ich eine ziemlich schnelle Attack wählen, weil sonst ist ja dieser schnelle Anschlag weg, den ich ja kontrollieren will.
Mhm, genau.
Und der Kompressor hat noch gar nicht reagiert und macht dann zum Beispiel erst später die Kompression.
Ja, oder Vocals auch, ne?
Ja. Also je nachdem. Ja, ja. Also nochmal, die Attack ist einfach, wie schnell sagt der Kompressor, oh, jetzt arbeite ich.
Genau.
So, dann sind wir eh schon fast am Ende unserer Knöpfchen. Dann gehen wir noch ein Häuschen weiter. Dann steht da Release.
Mhm. Wann soll ich denn wieder aufhören zu kompilieren?
Genau, loslassen sozusagen. Mhm. Ja? Also das ist dann, jetzt hat er gewusst, ah, ich muss arbeiten, hat das in irgendeinem Verhältnis gepegelt und hat auch seine Arbeit ordentlich gemacht, weil wir ihm gesagt haben, hey, du hast jetzt relativ schnell gearbeitet müssen. Und jetzt fällt ja unser Signal wieder nach unten, ja, weil es ja leiser ist und dann oder nicht ganz so dynamisch mehr ist oder eine leisere Stelle kommt, dann fällt es ja unter den Threshold und dann sagt dir die Release oder sagt die Release dem Kompressor für mir, wie schnell er erstmal wieder auf seinen Stuhl zurückgehen kann, bevor er wieder arbeiten muss oder tätig werden muss. Und das gibt es auch von ganz schnell bis ganz langsam.
Mhm, genau.
So. Man könnte es auch, damit kann man wahnsinnig gut Ausschwingzeiten oder Ausschwingphasen von Signalen natürlich steuern. Wenn ich eine lange Release habe, dann komprimiert der ganz lange das nach unten. Mhm. Ja, dann höre ich zum Beispiel einen Body von der Snare nicht mehr, sondern höre ich nur den Anschlag, aber den Body höre ich nicht, weil er den mir ständig komprimiert oder lange komprimiert, bis der nächste Schlag zum Beispiel kommt. Andersrum ist, wenn ich die ganz schnell mache, dann kommt der Body gleich nach oben.
Mhm.
Zum Beispiel. Das wäre so eine Möglichkeit.
Dazu und haben wir doch vor ungefähr einem Vierteljahr haben wir beide doch mal so ein Beispiel gemacht. Wir haben uns doch eine Snare mehrfach hingelegt und haben jedes Mal die Snare anders. Bei dem einen haben wir die Attack rausgeholt, bei dem nächsten dann den Body mit rausgeholt und haben so am Ende dann auf eine Gruppe nochmal ein bisschen und haben dann dadurch ja sozusagen so richtig von der Snare was rausholen können, wo man dann wirklich so ein bisschen experimentieren kann, was macht schnell, 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 langsam, langsam, schnell. Das war ein schönes Experiment.
Ja, ja, genau. Du hast halt dann die Möglichkeit, wie du schon sagst, über den, nennen wir es mal, den Ausklang und den Anschlag der Snare zu entscheiden. Will ich mehr Body, weniger Attack oder andersrum? Und wenn man ein bisschen den Kompressor verstanden hat, dann kann man das ja auch nachbauen mal zu Hause. Aber mal kurz erklärt, wenn ich nur den Anschlag will, dann brauche ich langsam lang sozusagen. Ja, ich muss den Transient durchlassen, brauche aber eine lange Release, dass der Body nach unten gedrückt wird, dass ich wirklich nur den Attack höre. Ja. Möchte ich nur den Body, brauche ich schnell, schnell. Ich will ja den Transient, also den Anschlag, unterdrücken, möchte aber den Ausklang danach sofort wieder hören. Deswegen lang. Entschuldigung, schnell, schnell. Und die Mischung, die man häufig macht bei Schlagzeug zum Beispiel, ist, dass man eine langsame Attack und eine schnelle Release macht. Ich möchte den Anschlag haben und zugleich den Body. Möchte aber das ganze Signal etwas in der Dynamik eingeschränkt haben oder eben kontrolliert haben. Ja, und dann würde ich jetzt noch zum letzten Punkt kommen. Viele dieser Stock-Plugins oder Stock-Kompressoren haben dann auch noch einen Make-up-Gain oder manches nennen es nur Gain oder wie auch immer. Was du letztendlich machst, habe ich ja vorher erzählt, der Kompressor macht erstmal alles leiser. Jetzt haben wir aber vielleicht am Anfang unseren Rough-Mix ganz gut gestetzt und eigentlich hat das alles ganz gut gepasst, bloß es war halt so ein bisschen uneben, ja, oder unausgeglichen. Aber eigentlich haben die alle Lautstärke-Verhältnisse ganz gut gepasst. Das heißt, jetzt macht mein Kompressor leiser. Was muss ich also machen? Ich muss das Signal wieder lauter machen, dass es wieder auf demselben Pegel war. Und das mache ich mit dem Make-up-Gain. Man könnte, wenn man es nicht aufdreht, das Make-up-Gain, natürlich einfach den Fader hochziehen. Hat denselben Effekt, theoretisch. Aber die Sache ist, wenn mein Faderweg nur noch 6 dB hat und ich habe aber 20 dB Gain-Reduction gemacht, dann, dann reicht mir mein Fader nicht, um mein Make-up-Gain sozusagen wieder aufzuholen. Deswegen macht man das dann mit Make-up-Gain. Ja, und ungefähr sagt man vorne und hinten, also vor der Kompression und nach der Kompression, sollte man denselben Peak-Level haben zum Beispiel. Was sich ändern wird, definitiv, ist der RMS-Pegel, also der Durchschnittswert, der wird sich ändern.
Genau.
Weil wir haben ja unser ganzes Signal etwas gestaucht und komprimiert oder kompakter gemacht. Somit kann ich es lauter auspegeln, somit wird die Durchschnittslautheit natürlich angehoben. Also es wirkt lauter, obwohl der offensichtliche Peak nicht höher ist. So.
Ich glaube, der schwierigste Weg am Anfang, wenn man dann trotzdem den Kompressor verstanden hat, ist dann zu wissen, also dann kommt ja meist die Frage, ja, okay, jetzt habe ich das verstanden, aber was muss ich denn komprimieren? Muss ich alles komprimieren oder nicht? Und das weiß ich, habe ich damals, das hatte auf jeden Fall was mit Vocals zu tun, dass man das ja quasi, das, wenn Vocals da sind, du hast ja eine Berg- und Talfahrt und du hast dann in einem Song manche, nennen wir es mal Explosivlaute, die rausstechen, wo du sagst, na, da könntest du eigentlich ein bisschen leiser machen, dann machst du deine Vocals ein bisschen leiser. Und dann sind aber andere Wörter, die hörst du kaum noch.
Genau.
Und dann ist ja, dann war das bei mir so, da wurde so diese Vorstellung, dass quasi diese lauten Stellen sozusagen, sagen wir es einfach mal, an 0 dB grenzen. Also die dürfen nicht mehr lauter. Aber diese leisen, die sind viel zu leise. Also werden diese lauten Peaks komprimiert runter, dass die nicht mehr bei 0 sind, sondern sagen wir mal jetzt einfach bei minus 10. Und dann können wir alles komplett, naja, wenn wir es jetzt übertreiben, 10 wieder hochfahren. Das heißt, die leisen Passagen sind dann auch 10 dB lauter geworden, ohne dass die lauten Passagen überschreiten, weil die haben wir leise gemacht. Und das waren so, also man musste eben gucken, ob ein Signal gleichmäßig durchgeht oder ob es eben, ob man ständig, wenn man da sagt, da muss laut, nee, da muss ich wieder leise, nee, hier ist wieder zu laut. Dann weiß man, okay, da muss ich ran.
Ja, das ist also, das wäre ja die richtigste Einstellung, die du da gerade erzählt hast. Ja, dass man mit Hirn, wann benutze ich denn wirklich einen Kompressor? Leider ist, glaube ich, die Praxis bei manchen vielen, weiß ich nicht, ich möchte jetzt keinem zu nahe treten, einfach Kompression, habe ich gelesen, muss sein.
Ja, ja, so. Hier erstmal Kompressor laden.
Und das Erste, was man macht, ist, ich hau überall einen Kompressor drauf.
Ja. Und dann noch einen Buskompressor und nachher noch einen Summkompressor und im Mastering nochmal einen Kompressor.
Genau, und dann am besten noch einen Limiter. Ach nee, ich mache zwei Limiter. Ach nee, weißt du was, ich nehme einen Limiter und einen Clipper oder so, genau. Also
Und schon hat die
schon wird
Akustik-Gitarren-Ballade keine Dynamik mehr.
Ja, genau. Ja. Und da muss man halt auch aufpassen. Da muss man sich halt bewusst sein, ein Kompressor oder Kompression entzieht Dynamik.
Ja.
Ganz einfach.
Ja.
Und wenn ich etwas dynamisch haben möchte, dann sollte ich zumindest sehr vorsichtig mit Kompression sein. Vielleicht dann den Kompressor nur tatsächlich als so für ganz, ganz laute Stellen, wo du sagst, naja, da, das ist dann einfach zu viel, ihn einfach da ein bisschen zu einzufangen. Aber
ja,
viel funktioniert dann auch ohne Kompression.
Ich hatte doch mal dieses schöne Badewannenbeispiel, dass du hast zum Beispiel einen kleinen Whirlpool und das Wasser, das blubbert die ganze Zeit, also es gibt eine Dynamik da drin, es geht hoch und runter. Dann nimmst du entweder die Hand oder eine große Platte, Glasplatte meinetwegen, und legst die langsam drauf, bis diese ganze Platte voll Wasser. Dann ist da drunter Stille. Dann ist die Dynamik platt. Da gibt es nichts mehr.
Genau.
Dann ist tot komprimiert.
Ja, wir können ja vielleicht doch aus der Praxis oder aus unserem Alltag auch ein bisschen erzählen. Der Markus und ich haben, glaube ich, schon in manchen Dingen dieselbe, aber in manchen Dingen auch unterschiedliche Herangehensweise an Kompression. Mhm. Was Markus zum Beispiel macht, um noch so einen Sonderfall mal zu nutzen, Markus benutzt sehr viel Sidechain-Kompression. Das bedeutet, ja, man hilft einem Signal, dass es zum Beispiel raussticht, weil man ein anderes Signal etwas runterdrückt.
Ja, mein bestes Beispiel, wo ich das eigentlich fast immer benutze, ich packe den Kompressor in den Bass und setzte das Sidechain-Signal ist die Kick. Das heißt, dieser Kompressor weiß dann, okay, ja, ich habe natürlich ein Threshold und ich habe eine Ratio, aber ich sage dir noch zusätzlich, aber du komprimierst nur, wenn die Kick kommt. Und zwar, wenn die Kick schlägt, dann wird der Bass ja meistens irgendwie so bei 2 bis 4 dB geduckt, also komprimiert, damit
leiser gemacht.
Genau, damit die Kick auf jeden Fall die Priorität hat.
Ja, das mache ich nicht.
Das könnte man natürlich auch, ich mache es auch manchmal zum Beispiel mit den Pro-Q3 dynamisch, dass ich dann wirklich beide Signale übereinander lege und gucke zum Beispiel die Kick und der Bass, dass die irgendwo 80 bis 100 Hertz, dass da viel von beiden ist, dass ich dann sage, okay, den Bass, den will ich jetzt nicht bei 80 haben, das ist mir da egal. Und lass den bei 80 dann ein bisschen, also ja, Multiband-Sidechain-Kompression. Ja. So.
Nein, das macht auch alles Sinn. Wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wie man es gelernt hat, wie man es machen möchte. Ich zum Beispiel benutze ganz, ganz, ganz selten Sidechain. Vielleicht habe ich auch noch nicht die Welt des Sidechains entdeckt für mich, das kann ja auch sein. Aber
never change a running system.
Ja, wie auch immer. Aber ich zum Beispiel benutze das gar nicht. Was wir beide häufig zusammen gleich machen, ist zum Beispiel, dass wir zwei Kompressoren hintereinander schalten oder haben. Dass man zum Beispiel, was so der Klassiker da draußen in der Welt auch oft ist, ist, dass man F76 mit dem LR2A paart.
Ja, das mache ich nicht.
Ja, aber das ist so der Klassiker, den man viel hört, dass man einen schnellen Kompressor, der sich um die Peaks kümmert und zum Beispiel dann noch einen langsameren Kompressor, der sich dann vielleicht so ein bisschen einfach um den Ton noch kümmert oder einfach das auch das im Level hält, dass das schön vorne steht.
Also ich habe es in letzter Zeit eigentlich eher anders, dass ich mit dem SSL-Channel als erstes ja reingehe und mit dem SSL-Channel schon mal auch in die Kompression gehe, aber nur ein bisschen und danach dann mit 1176 hinterher. Also eher.
Ja,
dann,
aber das
also
ist ja, ich wollte jetzt bloß tatsächlich mal aus der Welt reden und das ist ja tatsächlich, ich sage mal in Anführungsstrichen, relativ untypisch oder sieht man nicht so oft. Ich verstehe, was du meinst, aber diese Klasse, wenn dich jemand fragt, hey, wir benutzen zwei Kompressoren, fragt 10 Leute, 9 sagen, ich benutze 1176 gefolgt von LR2A.
Ja,
das
ja,
ist
genau.
So das meiste Ding. Was du machst, mache ich auch, dass ich mit meinem SSL-Channel schon mal, mit allerdings dann mit Fast Attack zum Beispiel, die Peaks, nennen wir es mal so, von Vocals einfangen, das mache ich auch. Und dann geht es meistens in den F76.
Ja, genau.
Genau. Und was ich zum Beispiel jetzt seit paar Jahren mache, ich benutze keinen Buskompressor mehr als Breitbandkompressor auf meinen Masterbus, sondern ich benutze einen Multibandkompressor auf meinem Masterbus.
Ja.
Das finde ich, gefällt mir vom Sound besser, sagen wir so. Das ist ja immer, ist es besser, gefällt es nur mir besser oder ist es Einstellungssache oder hat es auch viel was mit manchmal so Emotionen zu tun, finde ich auch. Weil man hört es und denkt sich, boah, irgendwie. Und das ist so mein Go-To. Also momentan mein Masterbus, wenn es geht, schaut wirklich nur, ich habe einen Multiband-Kompressor und danach habe ich noch eine Bandmaschine und that's it.
Das habe ich ja ähnlich. Ich habe ja auch den typischen SSL-Bus-Kompressor, der ja, ist ja unumstritten ein gutes Ding, den aber ersetzt durch den SSL-Multiband, dass ich auf der Summe als allererstes Multiband und jedes Band für sich ein bisschen kontrolliere. Gerade ja unten im Bass, da ist ja was ganz anderes los als nachher oben rum. Und ja, bei mir kommt danach ja später dann nochmal die Side-Compression, dass ich die Seiten ein bisschen komprimiere und hochfahre. Das machst du ja auch nicht.
Nee. Was ich aber neuerdings habe, ist, ich habe einen Rear-Bass mir gebastelt, der quasi ein, ja, bei mir ist es eine Subgruppe. In diese Subgruppe läuft alles rein, was nicht Schlagzeug ist. Also alle Instrumente außer Schlagzeug und alle Vocals.
Ja.
Und den komprimiere ich mir extra und habe da hinten drauf noch einen Vitalizer mir hingesteckt und damit fahre ich dann diese Subgruppe zusätzlich noch zu meinem Mix dazu. Um auch dem, weil ich ja auch quasi Schlagzeug parallel bearbeite.
Ja, genau.
Da sollten wir vielleicht auch noch kurz drüber quatschen. Und somit habe ich auch die Instrumente parallel etwas bearbeitet und dazu gefahren. Genau, um nochmal zurückzugehen. Also manchmal ist ein guter Trick auch tatsächlich die Arbeit auf zwei Menschen zu verteilen. Lieber macht man mal in Anführungsstrichen 2x10 dB, was immer noch 20 dB Gain Reduction sind. Also wir reden hier von viel Dynamik geklaut. Aber manchmal hört es sich besser an, wenn der eine 10 macht und der andere 10 macht, als einer, der 20 macht.
Ja.
Das kann manchmal helfen. Und dann ist es auch immer ein bisschen, finde ich, was möchte ich vom Sound her auch erreichen? Das darf man nicht vergessen. Möchte ich denn vielleicht sogar, dass das überkomprimiert klingt?
Ja.
Ja, das, und dann ist das so. Es gibt da auch kein richtig und kein falsch. Der eine soll das nehmen, der andere soll das nehmen. Ich kann nur für mich sprechen, mein Go-To-Vocal-Kompressor ist 1176, mein Go-To-Kompressor für Bass ist 1176. Und mein Go-To-Bass-Drum-Snare-Drum ist eigentlich ein Distressor. Mein Go-To-Drum-Bus-Kompressor ist ein API 2500 und so. Aber das soll jeder
sich
entscheiden.
Ja.
Aber solche Sachen...
Aber man hört auf jeden Fall schon heraus, um das vorwegzunehmen, wir werden ja in der nächsten Folge werden wir eine reichliche Praxisfolge machen, wieder vorher, nachher. Wir haben einiges an Material zu liefern.
Absolut.
Also da werden wir in die Vollen gehen. Das wird wahrscheinlich auch eine ziemlich lange Folge, aber so, dass man es dann auch ein klein bisschen übertreiben kann, um wirklich dann zu hören, was macht das Ganze mit Signalen.
Ja. Genau, zum Abschluss vielleicht noch, bevor wir dann uns in die Nacht verabschieden. Ich habe es vorher kurz angeteasert, dieses Parallelkompression, was bedeutet denn das? Man kann zum Beispiel bei Schlagzeug einfach sagen, ich lasse mein Originalschlagzeug so, wie es ist, vielleicht auch gar nicht oder wenig komprimiert, also sprich, ich lasse es relativ natürlich klingen und relativ dynamisch und route mir das dann auf eine extra Gruppe. Das kann man machen mit dem ganzen Schlagzeug. Ich mache es tatsächlich nur die Trommeln sozusagen, kein Blech, also keine Becken und so. Und das komprimiert man dann nochmal ganz dolle an. Ja, also ruhig keine Verluste scheuen sozusagen. Also meine parallele Schlagzeuggruppe macht meistens so 15 dB.
Ja.
Und die kann man dann wunderbar zu seinem fast unkomprimierten Schlagzeug schicken. Und man hat immer noch diese Natürlichkeit von dem Schlagzeug. Aber trotzdem untenrum so eine Fatness und so eine, wo einfach das Schlagzeug so richtig drückt und stabil dasteht und ein richtig gutes Fundament macht. Das kann man mit Vocals machen, kann man mit Bass machen, das kann man mit allem Möglichen machen.
Ja, das können wir auch gut in Beispiel mit einfügen.
Genau, aber weil ich es vorher angeteasert habe, wollte ich das nochmal sagen.
Da kann man das, den Parallelbus auch mal solo anhören, weil der hört sich dann eigentlich nämlich scheiße an.
Ja.
Das muss er auch.
Ja, das stimmt. Und ja, das kann man mit Vocals machen. Es gibt zum Beispiel auch so einen Parallel-Vocal-Trick, dass man Vocals beschneidet, nur die Höhen da lässt, das abartig komprimiert und das wiederum zu seinem eigentlichen Vocal-Sound dazuschiebt und dann kriegen die Vocals so einen schönen Glanz und so ein schönes Shiny und so. Also da gibt es x-tausend Kisten, die man aufmachen kann. Aber das würde zum Beispiel nicht funktionieren, wenn man das auf einem Originalsignal macht oder nur mit einem Originalsignal. Da braucht man wirklich diese Parallelbearbeitung dazu. Ja. Viele Plugins haben das ja inzwischen eingebaut mit so einem Mix-Knopf. Ja, früher gab es das nicht. Früher konnte ich komprimieren, ja oder nein. Jetzt kann ich das ja sozusagen miteinander in einem Plugin verbinden. Ich habe das in mein Arbeitsfeld noch nicht integriert, sondern ich arbeite tatsächlich
parallel,
ganz klassisch.
Also eigentlich kann man ja so sagen, parallel ist ja das, dass du dem Signal was geben möchtest, was fehlt. Und ich finde immer so ein Klassiker, jemand nimmt zu Hause seine Vocals auf, hat vielleicht entweder die Wände gedämmt oder in einer Vocal Boost, natürlich nur mit vielleicht Noppenschaum, was weiß ich. Außer Bass und mitten ist nichts mehr da. Es fehlen extrem die Höhen, weil die wurden natürlich schön gefiltert. Und dann kommst du gar nicht drum rum, als, wie du gerade sagtest, Equalizer, Low-Cut bis, was weiß ich, 4 Kilohertz oder wo es eben nötig ist und dann vollkommen ankomprimieren und schön dazufahren.
Genau, ja. Solche Sachen. Aber wie der Markus schon gesagt hat, das nächste Mal in der Praxis Ausgabe werden wir uns viel mit solchen Beispielen befassen. Schlagzeug bisschen komprimieren, vorher, nachher. Vielleicht Akustikgitarre und so weiter. Irgendwas fällt uns schon ein.
Und wenn ihr bis zu der Folge, bis sie denn aufgenommen und veröffentlicht wird, irgendwas Spezielles hören möchtet, wo ihr sagt, oh, das wäre, könnt ihr das bringen, das würde ich gerne mal irgendwie hören von, also was mit Kompression zu tun hat, dann wieder unsere gängigen E-Mail-Adressen herzgeschichten@gmail.com oder herzblutaudio@gmail.com oder binisound@gmail.com oder ihr antwortet einfach hier in den Kommentarfunktionen unter den Podcast da, wo es denn möglich ist, oder der Podcast läuft auch bei YouTube. Natürlich auch den 5-Sterne-Button vorher drücken, weil sonst kann man gar keine Frage stellen.
Ja, auf jeden Fall mal uns weiter bewerten, liken, abonnieren, alles, was uns hilft, ja, diesen Podcast weiter für euch zu gestalten. Wir freuen uns über jedes konstruktive Feedback, Frage oder sonst was.
Ja.
Ja, dann sind wir am Ende angekommen unserer ersten Ausgabe des Kompressors, würde ich sagen.
Ja, genau.
Und in diesem Fall bleibt mir nichts anderes, als vielen Dank fürs Zuhören zu sagen. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt weiterhin gesund und vor allem habt immer ein gutes Lied auf dem Ohr. Euer Harry von Beanie Sound.
Ciao, ciao, euer Markus.
Herzgeschichten.